Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Wir sprechen mit dem Chef der Vereinten Nationen.
I would expect Switzerland will contribute more to peacekeeping operations. I really appreciate Swiss government joining UNSMIS in Syria.
Ich erwarte von der Schweiz mehr Engagement im Peacekeeping und eine Beteiligung an der Beobachtermission in Syrien. Ban Ki-moon in einem seiner seltenen Exklusivinterviews. Dann, das ist eine Zweitwohnung. Die Arbeitsgruppe des Bundes zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative einigt sich in der entscheidenden Frage. Das ist unfairer Wettbewerb. Die Wettbewerbskommission verdonnert den Autobauer BMW zu einer Buße von 156 Millionen Franken.
Dass Firmen höhere Preise verlangen in der Schweiz als in Europa, vor allem auch in Deutschland, das ist ein Riesenproblem für die Schweiz. Da geht sehr viel Wohlfahrt verloren. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommission so entschieden hat,
sagt der Ökonomieprofessor Rainer Eichenberger. Und wenn Bäume vor Angst zittern könnten, würden sie es jetzt tun. Der asiatische Laubholzbockkäfer ist in der Schweiz gelandet. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Der UNO-Generalsekretär meldet sich häufig und zu vielen Themen zu Wort. Das liegt in der Natur seiner Aufgabe. Aber Ban Ki-moon gibt fast nie Exklusivinterviews. Zum 10-jährigen Jubiläum des Schweizer UNO-Beitritts hatte für Schweizer Radio eine Ausnahme gemacht. Für uns mit Ban Ki-moon gesprochen hat Fredrik Steiger. Ich habe ihn gefragt, welche Bilanz zieht der UNO-Chef nach 10 Jahren Schweizer Mitgliedschaft bei der UNO?
Er lobt die Schweiz und ich hatte den Eindruck, dass es sich nicht nur um diplomatische Höflichkeiten handelt. Er nimmt die Schweiz als sehr engagiertes Land wahr, das sich in der UNO wirklich einbringen, das dort etwas bewegen will. Er hat als Beispiele die Reform des Sicherheitsrates genannt, die nachhaltige Entwicklung, überhaupt die Entwicklungspolitik. Und er hat auch betont, dass viele Schweizer in diesen 10 Jahren in der UNO bereits eine wichtige Rolle gespielt haben. Ban Ki-moon sagt, kleine Länder können in der UNO etwas bewegen, wenn sie das wollen und wenn sie sich gut vernetzen, und zwar auch mit anderen Staaten in anderen Kontinenten. Das sei ganz wichtig.
Neben dem Lob gab es aber auch Forderungen von Ban Ki-moon. Er will mehr Schweizer Blauhelme.
Das ist das eine. Er möchte, dass sich die Schweiz bei den friedenserhaltenden Operationen stärker engagiere. Denn er sagt, die Schweiz sei ein neutrales Land, keine Großmacht, der man immer Eigeninteressen unterstelle. Kein Land mit einer kolonialen Vergangenheit. Ein Land auch, das gut qualifizierte Truppen habe. Und deswegen möchte er mehr solche Truppen. Der zweite Punkt, wo Ban Ki-moon mehr von der Schweiz möchte. Er möchte, dass die Schweiz die Forderung der UNO-Millenniumsziele zur Armutsbekämpfung, die Entwicklungshilfe zu erhöhen auf 0,7% des Bruttosozialproduktes, dass die Schweiz diese Forderung erfüllt.
Fredrik Steiger, das Exklusivinterview mit dem UNO-Generalsekretär hören Sie nach den Nachrichten. Dort geht es zuerst um Zweitwohnungen. Daniel Hofer.
Wie soll die Zweitwohnungsinitiative umgesetzt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundes. Jetzt hat sie ihren Verordnungsentwurf verabschiedet. Bei der Definition hat sich die Arbeitsgruppe für eine strenge Linie entschieden. Als Zweitwohnung soll jede Wohnung gelten, die nicht offizieller Wohnsitz ist. Spielraum gibt es aber bei der Umnutzung von Wohnungen, die vor dem Abstimmungssonntag gebaut wurden. Diese sollen in Zukunft als Zweitwohnungen umgenutzt werden können, und zwar auch dann, wenn in der betreffenden Gemeinde der Anteil der bestehenden Zweitwohnungen bereits über 20% beträgt. Mit dem Verordnungsentwurf wird sich als nächstes der Bundesrat befassen. Die Stiftung für Konsumentenschutz begrüßt den Entscheid der Wettbewerbskommission, den deutschen Autokonzern BMW zu büßen. Sie ist aber enttäuscht darüber, dass die Buße nicht höher ausfällt. Die WEKO hat gegen BMW eine Buße von 156 Millionen Franken ausgesprochen. Der Grund, BMW habe Händlern in Europa verboten, neue Autos in die Schweiz zu exportieren. Der Autokonzern habe damit Direkt- und Parallelimporte seit 2010 behindert. BMW weist die Vorwürfe zurück und will den WEKO-Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiterziehen. Der Schweizer Flugzeugbauer Pilatus verkauft Indien 75 Trainingsflugzeuge. Wie das Unternehmen mitteilt, handelt es sich um den Typ PC-7. Der Auftrag habe einen Wert von über 500 Millionen Franken. Gestern war zudem bekannt geworden, dass 55 Pilatus-Flugzeuge des Typs PC-21 nach Saudi-Arabien verkauft werden. Laut dem Pilatus-Firmenchef sind diese Verträge aber noch nicht unterzeichnet. Seit 2009 ist es Schweizer Unternehmen verboten, Kriegsmaterial nach Saudi-Arabien zu liefern. Ein Lieferverbot gilt wegen der unsicheren Lage auch für Ägypten und Pakistan. Die Pilatus-Flugzeuge gelten aber nicht als Kriegsmaterial, sondern als militärische Ausbildungsgeräte. Das EU-Parlament kritisiert die Schweiz. Unser Land soll auf die Ventilklausel verzichten, die Zuwanderung aus 8 osteuropäischen Ländern also nicht begrenzen. Das EU-Parlament hieß mit großer Mehrheit eine entsprechende Resolution gut. Diese hat aber keinen bindenden Charakter für die Schweiz. Vor mehreren Wochen hatten bereits die EU-Kommission und die 8 betroffenen Länder den Entscheid der Schweiz als illegal bezeichnet. Das Anrufen der Ventilklausel sei ein Verstoß gegen das Abkommen über die Personenfreizügigkeit. Mit der Ventilklausel begrenzt die Schweiz die Zahl der Aufenthaltsbewilligungen für vorläufig ein Jahr. Dass der Unternehmer Rolf Erb vor seinem Privatkonkurs sein Schloss an seine beiden Babys verschenkt hat, hilft nun nichts. Das Schloss Eugensberg im thurgauischen Saalenstein im Wert von 27 Millionen Franken kommt in die Konkursmasse, wie das Winterthurer Bezirksgericht entschieden hat. Und dasselbe geschieht mit den verschenkten Oldtimern, Wertpapieren und weiteren Liegenschaften. Der Entscheid ist ein Nebenpunkt des Urteils vom März gegen Rolf Erb. Damals verurteilte das Gericht den ehemaligen Konzernchef der Erbgruppe bereits zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 8 Jahren wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung. Der Fußballclub Servette Genf hat nun doch eine Lizenz für die nächste Saison in der Superliga erhalten. Die Rekursinstanz habe als zweite Instanz die Lizenz nun erteilt, schreibt die Swiss Football League in einer Mitteilung. Hätte Servette keine Lizenz für die kommende Saison erhalten, wäre der FC Aarau als Zweiter der Challenge League direkt aufgestiegen. Nun muss Aarau gegen den FC Sion um den noch letzten offenen Platz der Super League spielen. Nebst dem FC Servette Genf erhalten in zweiter Instanz auch die Young Boys, der FC Zürich und der FC Sion die Lizenz für die kommende Saison, sowie 7 Vereine der Challenge League. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.852 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.494 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,28 gehandelt, der Dollar zu 95,63 Rappen. Das Wetter morgen im Norden meist sonnig und mit Biese um 23 Grad, im Süden gewitterhaft bei 25 Grad.
Sie hören nicht jederzeit auf DRS1 und DRS4 News. Zweitwohnungen, was mit der Begriffsklärung erreicht ist und wieso Bergler finden, die Bergler sollten aufhören, nach Schlupflöchern zu suchen.
Von dieser Mentalität müssen wir wegkommen, weil genau das die Unterländer nicht verstehen.
Sagt der Walliser Hotelier Art Furrer. Dann Ban Ki-moon, was der UNO-Generalsekretär von der Schweiz erwartet. Bayerischer Motorenwucher, wie Schweizer Wettbewerbshüter BMW buchstabieren. PC-21, wieso das Schweizer Flugzeug im einen Land Kriegsmaterial ist, aber nicht im Nachbarland. Grexit, wieso Brüssel gerade jetzt ein neues Wort für griechischer Euro-Austritt erfindet. Und der gefräßige Einwanderer aus Asien.
Der Käfer ist seit den 90er Jahren auf der Liste in Europa als besonders gefährlicher Schadorganismus.
Zum Glück gibt's Hunde, die das brutale Vieh riechen können. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Was genau ist eine Zweitwohnung? Das ist die Kernfrage bei der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative, die im März vom Stimmvolk angenommen wurde. Eine Arbeitsgruppe des Bundes zur Umsetzung der Initiative hat ihre Definition präsentiert. Alles, was kein fester Wohnsitz ist, ist eine Zweitwohnung. Philipp Rock von den Initianten sagt zu diesem Kompromiss:
Ich bin überzeugt, dass wir das Beste erreicht haben, das wir konnten, dass wir zu einem Konsens gekommen sind, die für mich ein guter Vorschlag ist.
Das also die Stellungnahme der Initianten. Bei mir ist jetzt Inlandredaktor Christian Vomburg. Heißt das, die Initianten rund um Franz Weber haben sich durchgesetzt?
In dieser wichtigen Frage der Definition würde ich sagen, ja. Es gibt aber zwei weitere zentrale Punkte bei der Umsetzung der Initiative und dort haben sich dann wiederum eher die Bergkantone durchgesetzt. Das ist erstens der Bau der bewirtschafteten Zweitwohnungen, das heißt Feriendörfer und Ferienressorts, die rund ums Jahr vermietet werden. Diese Bauten sind weiterhin möglich. Und dann zweitens, auch bestehende Wohnungen können umgenutzt werden zu Zweitwohnungen und das auch, wenn der Anteil der Zweitwohnungen in diesen Gemeinden schon bei über 20% liegt.
Diese Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative ist sich nicht in allen Punkten einig geworden. Was ist denn noch offen geblieben?
Ja, die Frage, ab wann die Initiative gilt, die ist weiterhin offen. Der Bund sagt ja, ab Annahme der Initiative, also ab letzten März, gibt es keine Zweitwohnungen mehr, wenn eben diese 20%-Regel überschritten ist. Die Kantone sagen, man muss es so umsetzen, wie es im Initiativtext steht. Und da steht eben ab 2013. Das heißt, die Gemeinden stehen weiterhin vor einem großen Dilemma, wie sie in dieser Frage jetzt vorgehen sollen. Und man muss davon ausgehen, dass zahlreiche Baubewilligungen später vor Gericht angefochten werden.
Die Arbeit der Arbeitsgruppe ist erst der Anfang des politischen Prozesses. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, was diese Arbeitsgruppe uns heute präsentiert hat, das sind jetzt erste Vorschläge. Die gehen in die Vernehmlassung und erst nach den Sommerferien wird dann der Bundesrat darüber beschließen und die Verordnung in Kraft setzen. Aber das Ausführungsgesetz kommt noch später und kommt dann auch vors Parlament. Das heißt, die Umsetzung dieser Initiative, über die wird noch lange gestritten werden.
Inlandredaktor Christian von Burg. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe liegen also auf dem Tisch. Damit sei es aber nicht getan, sagen Wirtschaftsvertreter aus dem Berggebiet. Sie fordern, man müsse jetzt darüber nachdenken, wie die lokale Bauwirtschaft und der Tourismus trotz der Initiative weiter florieren können. Noch einmal Christian von Burg.
Wie die Zweitwohnungsinitiative von Franz Weber konkret umgesetzt wird, das sei durchaus eine wichtige Frage, sagt Peter Platz, der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden. Aber
viel wichtiger für die Tourismuswirtschaft ist sicher die längerfristige Ausrichtung jetzt nach diesem Volksentscheid.
Auch Daniel Müller-Jentsch, der sich bei der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Swiss mit dem Thema beschäftigt, sieht das so.
Über die längerfristigen Veränderungen, die mit den Zweitwohnungsbeschränkungen einhergehen, wird im Moment leider noch zu wenig diskutiert.
Und Art Fuhrer, der bekannte Walliser Hotelier mit dem Cowboy-Hut, geht noch einen Schritt weiter. Die Initiative sei auch eine Chance, sagt er. Nicht nur er, auch viele andere Walliser hätten begriffen,
dass es keinen Sinn macht, vor allem imagemäßig, dass wir jetzt ein Riesentheater loslassen, im letzten Moment noch versucht, hunderte von Baubewilligungen einzureichen, damit man noch Vorrat hat. Und von dieser Mentalität müssen wir wegkommen, weil genau das die Unterländer nicht verstehen.
Jetzt gelte es, neue Wege zu suchen, um die Wertschöpfung im Berggebiet möglichst hoch zu halten.
Wir haben noch sehr viele Zweitwohnungen, die sind alt und die sollte man sanieren. Wenn ich jetzt Bauunternehmer wäre, dann würde ich mich sofort auf Sanierungsarbeiten einstellen und dann gibt es Arbeit genug.
Sanieren statt bauen also, das sieht auch Müller-Jentsch von Avenir Swiss als Ausweg. Dabei müsse es sogar möglich sein,
dass man etwa Abbruch und Neubau am anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde unter bestimmten Umständen zulässt.
Will heißen, ein Zweitwohnungsschalet, das weit außerhalb einer Siedlung liegt und dort die Landschaft verschandelt, so ein Schalet sollte abgerissen werden können, um es dann innerhalb einer Siedlung wieder neu zu bauen. Davon profitiere die Bauwirtschaft und der Landschaftsschutz, sagt Müller-Jentsch. Vor allem aber müsse man die kalten Betten in den Zweitwohnungen zu warmen machen.
Es muss ein Angebot geschaffen werden, dass diese Betten überhaupt verfügbar gemacht werden, also dass sie relativ leicht buchbar sind übers Internet, dass sie dann auch einen Service haben für Zweitwohnungsbesitzer, also das heißt insbesondere die Reinigung, die zur Verfügungstellung des Schlüssels und all diese logistischen Fragen.
Ja, das müsse man alles machen, sagt auch Peter Platz vom Wirtschaftsforum Graubünden. Er ist aber skeptisch, wie viel das bringt. Die Bauwirtschaft im Berggebiet werde schrumpfen, trotz Sanierungsschub, sagt Platz. Er befürchte auch, dass die Vermietung von Zweitwohnungen nur beschränkt funktioniert. Die meisten Zweitwohnungen in Graubünden gehörten Leuten aus dem Kanton Zürich.
Die kommen meistens am Wochenende zum Skifahren. Und von daher kann man die gar nicht vermieten, weil man könnte ja nur 3 oder 4 Tage unter der Woche vermieten. Aber eine typische Skifahrerwoche müsste ja auch das Wochenende beinhalten.
Um die Saison auszudehnen, wollen viele Skiorte Wellnessanlagen oder andere Angebote für die Zwischensaison schaffen. Dazu fehlt meist das Geld. Von diesen Angeboten profitieren würden aber auch die Zweitwohnungsbesitzer aus dem Unterland, sagt Platz.
Und von daher sollten auch die Zweitwohnungseigentümer mehr beitragen an die Destinationsentwicklung. Und am einfachsten macht man das, indem dass man sagt, jeder Zweitwohnungsbesitzer muss pro Jahr eine Steuer entrichten auf seiner Liegenschaft. Und ich sage jetzt mal von ein paar tausend Franken.
Eine Zweitwohnungssteuer also. Und Platz empfiehlt, die Steuer so anzusetzen, dass diejenigen weniger bezahlen müssen, die ihre Zweitwohnungen öfter vermieten, also aus den kalten öfter warme Betten machen. Nicht nur das Wirtschaftsforum Graubünden, auch Avenir Swiss empfiehlt eine solche Lenkungssteuer. Die Grundlage dafür müsste allerdings auf Bundesebene erst geschaffen werden. Umso wichtiger, sagen die befragten Tourismus- und Wirtschaftsfachleute, dass diese Themen jetzt zügig angegangen werden.
Seit 10 Jahren ist die Schweiz Mitglied bei der UNO. Die ist derzeit an vielen Ecken gefordert. In Syrien gilt der UNO-Friedensplan als einziger Ausweg aus dem Bürgerkrieg. In Rio de Janeiro soll im Juni ein UNO-Gipfel die internationale Umweltpolitik wiederbeleben. Und schließlich steht die UNO selbst unter Reformzwang. Fredrik Steiger sprach in New York mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon über diese Herausforderungen und über die internationale Rolle der Schweiz.
Ban Ki-moon betritt den Interviewraum durch eine unauffällige Seitentüre. Seine Büroräume sind karg, Linoleumböden, Räume ohne Fenster, schlauchenge Korridore in containerartigen Gebäuden. Der Generalsekretär arbeitet zurzeit in einem Provisorium. Der UNO-Glaspalast am East River wird gerade von Grund auf renoviert. Der 67-jährige Südkoreaner ist putzmunter, obschon das Gespräch mindestens sein 10. Termin an diesem Tag ist. Doch Ban scheint nicht unter Druck, nimmt sich Zeit. Die Schweiz ist ihm vertraut.
I know that there were some reluctances on the part of people. There are 193 member states, including Switzerland, who are working tirelessly to promote peace and security, development and human rights. This is exactly what Switzerland shares.
Ich weiß, dass ein Teil der Schweizer Bevölkerung lange zögerte, den Vereinten Nationen beizutreten. Doch wir sind die Organisation von 193 Ländern, die sich weltweit für Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte einsetzt. Genau das verbindet doch die Schweiz mit der UNO-Charta. Die Schweiz mag ein kleines Land sein, aber sie ist ein starker Partner. Ich arbeite deshalb sehr gern mit der Schweiz zusammen für die großen Ziele der UNO.
Switzerland government in promoting all these three pillars of the United Nations.
Auf die Frage, was denn die Schweizer Mitgliedschaft der UNO bringe, meint Ban Ki-moon.
We need the whole international community's support and solidarity in addressing many global challenges.
Wir brauchen jedes einzelne Land. Alle müssen sich solidarisch zeigen. Klimawandel, Hungerbekämpfung, Wasserknappheit, Energiesicherheit, umweltverträgliche Entwicklung, da müssen alle etwas beitragen. Es reicht nicht, wenn das nur einzelne Länder tun, egal wie mächtig oder reich sie sind. Ich schätze ganz besonders das Schweizer Engagement für die Menschenrechte und die Entwicklung und freue mich, dass sich die Schweiz verpflichtet hat, bis 2015 0,7% ihres Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe auszugeben.
Er widerspricht entschieden jenen, die behaupten, in der UNO würden ohnehin stets die 5 Supermächte mit ihrem Vetorecht im Sicherheitsrat den Ton angeben.
There are 5 permanent members who can exercise their veto power. But I believe that whenever they exercise veto powers, that they have to think very seriously what kind of implications.
Natürlich gibt es die 5 Vetomächte, doch die müssen sich jedes Mal sehr gut überlegen, was sie mit einem Veto bewirken und auch was das für ihr Image bedeutet. Tatsache ist, dass bei den allermeisten UNO-Entscheidungen das Vetorecht nicht zum Zug kommt. Viele Aufgaben müssen ohnehin von allen Mitgliedsländern unterstützt werden. Gerade in der UNO spielt die Souveränität jedes Landes eine große Rolle. Nur hier hat jedes Land eine Stimme, außer im Sicherheitsrat, also bei Fragen von Frieden und Sicherheit.
Der Schweiz attestiert der Generalsekretär, dass sie seit ihrem Beitritt eine, gemessen an ihrer Größe, weit überproportionale Rolle spiele.
Not only this Swiss is the host of second largest United Nations headquarters,
Die Schweiz beherbergt in Genf nicht nur den zweiten UNO-Hauptsitz. Auch der Menschenrechtsrat hat dort seine Heimat und zahlreiche Spezialorganisationen der UNO. Außerdem übernahmen gleich etliche Schweizer in der UNO wichtige Aufgaben. Micheline Calmiret im Nachhaltigkeitspanel, Adolf Oggi als Sonderbeauftragter für Sport, Carla Del Ponte als Anklägerin in Den Haag und vor allem Josef Deiss als Präsident der Generalversammlung. Das sind erstaunlich viele bedeutende Ämter für ein Land, das erst seit 10 Jahren Mitglied ist.
Ban Ki-moon verhehlt aber auch nicht, dass er es gerne sähe, wenn die Schweiz in einem zentralen Bereich mehr täte als bisher.
Of course, I would expect that Switzerland will contribute more to peacekeeping operations, and I really appreciate the Swiss government joining this supervision mission, UNSMIS, in Syria.
Ich erwarte natürlich, dass die Schweiz mehr zu friedenserhaltenden Operationen beiträgt. Ich bin wirklich froh, dass die Regierung nun mehrere Militärbeobachter für die Syrien-Mission zur Verfügung stellt und damit einen Beitrag zur Lösung einer der gefährlichsten Krisen der Welt leistet. Aber ich hoffe, dass die Schweiz in Zukunft nicht nur Beiträge leistet, etwa zur Erreichung der UNO-Millenniumsziele, sondern sich künftig stärker auch bei Blauhelm-Einsätzen engagiert.
Ein zentrales Anliegen des seit 2007 amtierenden Generalsekretärs ist die Reform der UNO.
Switzerland has been one of the very active and vocal countries in reforming the United Nations, particularly Security Council, to make Security Council more representative.
Die Schweiz ist eines der aktivsten Länder bei der Reform der UNO, vor allem des Sicherheitsrates. Ziel muss sein, den Rat repräsentativer, demokratischer und transparenter zu machen. Eigentlich ist allen UNO-Mitgliedsländern klar, dass sich die Veränderung der weltweiten Machtverhältnisse seit Gründung der Organisation auch in einem veränderten Sicherheitsrat spiegeln muss. Mit diesem Prinzip sind alle einverstanden. Bloß taten die Staaten bisher nicht genug, um eine für alle akzeptable Reform wirklich durchzusetzen.
Äußern zu den Chancen der Reform will sich Ban aber nicht.
Es geht nicht darum, ob ich persönlich optimistisch oder pessimistisch bin. Es geht darum, dass diese Reform nun endlich stattfindet.
Ein Anliegen, das Ban mit der Schweiz teilt, ist, dass nicht immer mehr Einfluss und Entscheidungsmacht abwandert zu demokratisch kaum legitimierten Clubs mächtiger Länder wie die G8 oder die G20-Gruppe, wo kleinere Staaten außen vor sind.
We have seen many groupings like G8.
Solche Gruppierungen können Impulse liefern zur Bewältigung akuter Krisen. Aber einzig die UNO spricht für alle Länder der Welt. Einzig sie ist legitimiert, für alle zu entscheiden. Als Generalsekretär bemühe ich mich seit Jahren, Einfluss zu nehmen auf die G8 und die G20, dafür zu sorgen, dass sie auch die Interessen schwacher Menschen, jene von Frauen, von Kindern und die Anliegen kleinerer und vor allem jene der allerärmsten Länder berücksichtigen.
Sorgen bereiten Ban Ki-moon im Moment die unbefriedigenden Vorbereitungen für den bevorstehenden UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro.
Rio Post 20 Summit is a once in a generation opportunities for humanity. We have to make this Rio Plus 20 Summit meeting a great success.
Der Rio Plus 20 Gipfel ist eine Chance, welche die Menschheit nur einmal in einer Generation bekommt. Deshalb muss dieser Gipfel Erfolg haben. Allerdings laufen die Vorbereitungen sehr langsam, sehr zäh. Es gibt zurzeit weit mehr ungelöste als gelöste Aufgaben. Das stimmt mich besorgt. Ich hoffe aber inständig, dass die Länder am Ende doch noch einen konkreten Aktionsplan beschließen werden für eine umweltschonendere Entwicklung der Welt. Ich als Generalsekretär tue mein Möglichstes, um da zu helfen.
Der UNO-Generalsekretär ist in seiner zweiten Amtszeit. Amtsmüde wirkt er nicht, im Gegenteil. Nachdem eine neuerliche Wiederwahl nicht möglich ist, wirkt er befreiter, unabhängiger. Er äußert sich mutiger und konkreter als früher. Man ist deshalb geneigt, es nicht nur als höfliche Floskel abzutun, wenn er am Ende des Gesprächs noch einmal beteuert, wie gern er mit der Schweiz zusammenarbeite.
Fredrik Steiger hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in New York getroffen. Es ist 6:35, Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit bayerischen Motoren, Stanzer Flugzeugen, Brüsseler Drohungen, libanesischen Ängsten und asiatischen Käfern. 156 Millionen Franken Buße. So viel muss der deutsche Autokonzern BMW zahlen, wenn es nach dem Willen der Wettbewerbskommission geht. BMW habe Parallelimporte in die Schweiz verhindert und so unrechtmäßig vom starken Franken profitiert, sagt die WEKO. Sie will mit ihrem Urteil ein Zeichen setzen gegen überteuerte Importgüter. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
BMW ist kein Einzelfall. Vom Auto bis zur Zahnpasta, von der Kamera bis zum Trekkingschuh. Kaum eine Branche, in der ausländische Hersteller nicht versuchen, von der hohen Kaufkraft in der reichen Schweiz und vom hohen Frankenkurs zu profitieren und höhere Preise für Schweizer Kundinnen und Kunden durchzusetzen. Der heutige Entscheid habe deshalb Auswirkungen nicht nur für BMW, sagt WEKO-Direktor Raphael Corazza.
Die Autobranche hat die Untersuchung selber natürlich sofort wahrgenommen und ich bin überzeugt, dass jede Automarke über die Bücher gegangen ist und geschaut hat, haben wir auch solche Verträge, die gegen Kartellrecht verstoßen.
Auch Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz begrüßt den heutigen Entscheid.
Das ist grundsätzlich ein sehr wichtiger und guter Leitentscheid, der hoffentlich dann auch Signalwirkung entfalten kann.
Und der auch von anderen Branchen ernst genommen werden müsse. Parallelimporte und Direkteinkäufe im Ausland seien ein wichtiges Mittel im Kampf gegen überteuerte Importpreise, so Stalder. Dem stimmt auch der liberale Ökonomieprofessor Rainer Eichenberger von der Uni Freiburg zu.
Das ist ein sehr wichtiger Entscheid. Diese Preisdiskriminierung gegen die Schweiz, dass Firmen höhere Preise verlangen in der Schweiz als in Europa, vor allem auch in Deutschland, das ist ein Riesenproblem für die Schweiz. Da geht sehr viel Wohlfahrt verloren. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommission so entschieden hat.
Die Schweizer Konsumenten würden wegen der Preispolitik der ausländischen Anbieter Jahr für Jahr mehrere Milliarden zu viel bezahlen.
Für die Firmen ist es sehr interessant, in der Schweiz höhere Preise zu verlangen, einfach um die Kaufkraft abzuschöpfen. Das macht aber natürlich nicht nur BMW, sondern das machen alle anderen Autofirmen auch.
Zwar hat BMW nun auf Druck der WEKO seine Lieferverträge geändert und ermöglicht den Schweizer Kunden den Direktimport zum günstigeren Preis in Deutschland. Dennoch versuchten die Unternehmen weiterhin, höhere Preise in der Schweiz durchzusetzen. Das heutige Kartellgesetz greife zu kurz und müsse verschärft werden, meinen der Ökonom Eichenberger wie auch die Konsumentenschützerin Stalder.
Sie wollen einfach, dass die Produkte, die Importprodukte in der Schweiz in etwa das gleiche Preisniveau haben wie im anliegenden Ausland. Und daher braucht es eine Gesetzrevision, eine Verschärfung, so wie es die Motion unserer Präsidentin Frau Priska Bierer-Heimo fordert.
Die Motion möchte Preisabsprachen innerhalb eines Konzerns verbieten. So könnten die Unternehmen nicht mehr unterschiedliche Preise für verschiedene Länder festlegen. Damit ist aber Rudolf Minsch gar nicht einverstanden. Ein solcher Eingriff des Staates in die unternehmerische Freiheit würde für den Chefökonomen des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse viel zu weit gehen.
Das wäre ein wettbewerbsfeindliches Element. Uns ist es vielmehr wichtig, dass der Wettbewerb spielen kann und über den Wettbewerb die Preise in der Schweiz gesenkt werden.
Für Wirtschaftsvertreter Minsch zeigt das heutige Urteil,
dass das aktuelle Kartellgesetz kein Papiertiger ist, sondern wirklich Zähne hat. Mit dem geltenden Kartellgesetz kann wirksam gegen Abschottungen des Schweizer Marktes vorgegangen werden.
Dieser Meinung ist auch der Bundesrat. Sein Vorschlag für die Revision des Kartellgesetzes sieht deshalb kein Verbot bei der konzerninternen Preisdifferenzierung vor. Im Parlament wird dieser Punkt aber noch zu einigen Debatten führen.
Bei den Pilatus-Flugzeugwerken klingeln die Kassen. Die indische Luftwaffe kauft 75 Trainingsflugzeuge. Saudi-Arabien will seine Flotte um weitere 55 Flieger des Typs PC-21 aufstocken. Das sind gute Nachrichten für den Arbeitsplatz Stans. Politisch hingegen sind diese Geschäfte delikat. 2009 hat der Bundesrat beschlossen, den Saudis kein Kriegsmaterial mehr zur Verfügung zu stellen, kein Kriegsmaterial mehr zu liefern. Und jetzt diese Bestellung von 55 Fliegern. Sascha Buchbinder.
Oskar Schwenk, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke, ist stolz, richtig stolz.
Das ist sehr substanziell. Ist für die Auslastung gut, ist für die Reputation gut. Einfach fantastisch, dass eine kleine Schweizer Unternehmung wiederum die gesamte Weltkonkurrenz geschlagen hat.
Gerade hat er bekannt gegeben, dass Indien 75 PC-7-Flugzeuge für seine Luftwaffe bestellt. Auftragsvolumen mehr als 500 Millionen Franken. Und der nächste dicke Fisch ist bereits an der Angel. Saudi-Arabien will 55 PC-21.
Und die Verhandlungen sind in der Endphase. Also ich bin der Meinung, den Vertrag werden wir in den nächsten Tagen abschließen können.
Aber hat der Bundesrat nicht erst 2009 beschlossen, den Saudis kein Kriegsmaterial mehr zu liefern?
Ja, die PC-21 geht nicht unter Kriegsmaterial, das ist so.
Sagt Oskar Schwenk. Mit einer Ausnahme. Letztes Jahr galt die Lieferung von PC-21 für die Vereinigten Arabischen Emirate als Kriegsmaterial.
Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten war das eine sehr spezielle Situation, in dem die Emirate die Schweiz angefragt haben, sie möchten für eine eventuelle spätere Bewaffnung bereits jetzt eine Bewilligung haben, dass man das nicht nachher dann rückgängig machen kann.
So sieht es der Pilatus-Patron. Joe Lang, grüner Politiker und Mitglied der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, kann da nur den Kopf schütteln. Die Saudis hätten bewiesen, dass sie bereit seien, militärisch gegen die Demokratiebewegung in der Region vorzugehen.
Saudi-Arabien hat interveniert in Bahrain mit Schweizer MOVAC-Panzern gegen die Demokratiebewegung. Aufgerüstete Pilatus-Flugzeuge könnten auch von der Luft aus eingesetzt werden gegen die Zivilbevölkerung.
Und genau hierfür, für den Kampf gegen Demonstranten, seien die Propellermaschinen aus Stans viel besser geeignet als normale Kampfjets.
Entscheidend ist, der PC-21 hat wie der PC-9 die Fähigkeit, langsam zu fliegen, tief zu fliegen und ist somit einsatzfähig gegen Demonstrationen, gegen Aufständische.
Und die Schweizer Regierung sieht das Geschäft genauso differenziert wie der Pilatus-Hersteller. Die PC-21 für die Vereinigten Arabischen Emirate waren Kriegsmaterial. Die PC-21 für Saudi-Arabien hingegen sind besondere militärische Güter, für deren Export weniger strenge Regeln gelten. Marie Awe, Sprecherin des Staatssekretariats für Wirtschaft, erklärt:
Ja, das Geschäft ist für uns plausibel, weil Saudi-Arabien eine große Luftwaffe besitzt. Zudem hat eine technische Prüfung auch ergeben, dass der PC-21 nur mit erheblichem Aufwand nachträglich bewaffnet werden kann. Und außerdem muss man auch darauf hinweisen, dass Saudi-Arabien in der Vergangenheit nie militärische Drehungsflugzeuge missbräuchlich eingesetzt hat.
Weshalb das SECO Ende April den Verkauf nach Saudi-Arabien bewilligt hat.
In Brüssel liebt man neue Wörter. Die neueste Schöpfung ist Grexit, eine Kombination von Greece und Exit. Offiziell gibt es Grexit bei der EU nicht, ein Austritt Griechenlands aus dem Euro sei kein Thema, betonten gestern Abend an ihrem Sondergipfel die europäischen Staats- und Regierungschefs. Trotzdem sagt Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker, man mache sich auch Gedanken über das Szenario eines Ausstiegs Griechenlands. Ich habe EU-Korrespondent Urs Bruderer gefragt, ist das eine Drohung Richtung Athen?
Klar ist es das. Und Juncker ist mit dieser Drohung ja auch nicht allein. Alle Staats- und Regierungschefs der EU haben gestern in Bezug auf Griechenland so ziemlich dasselbe gesagt. Griechenland gehört zur Eurozone, ja, aber Griechenland muss seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn es weiterhin zur Eurozone gehören will. Sprich, es muss die vereinbarten Spar- und Reformauflagen mittragen. Da schwingt ganz eindeutig eine Drohung mit und wer droht, muss sich auch mit dem Gedanken beschäftigen, seine Drohung allenfalls wahrmachen zu müssen. So verstehe ich die Bemerkungen von Jean-Claude Juncker.
Angenommen, die Griechen erfüllen diese Verpflichtungen nicht, kann denn die EU Griechenland überhaupt aus dem Euro hinauswerfen?
Rein rechtlich nicht. So etwas ist nicht vorgesehen in den Verträgen. Aber die griechischen Banken hängen faktisch derzeit am Tropf der Europäischen Zentralbank. Sie versorgt die griechischen Banken mit Geld. Die Europäische Zentralbank könnte den griechischen Banken also auch den Geldhahn zudrehen. Und dann ginge dem ganzen Land buchstäblich das Geld aus. Und die Regierung, die griechische, wäre dann wohl faktisch gezwungen, eine neue Währung einzuführen. Die Europäische Zentralbank hat also gewissermaßen den Hebel in der Hand, um Griechenland zu zwingen, eine neue Währung einzuführen. Aber vermutlich wird sie diesen Hebel erst bedienen auf Geheiß der Politik.
Vor diesem Hintergrund, wie ernsthaft ist die Drohung eines Rauswurfs?
Mein Verdacht ist, das weiß niemand so genau, weil niemand die genauen Folgen kennt eines solchen Rauswurfs. Weder sind die Folgen für Griechenland klar, noch die für die Eurozone. Klar ist nur eins, kurzfristig sähe es böse aus, und zwar überall, besonders für Griechenland, aber wohl auch für Europa. Und mein Eindruck ist, es sind mehr eindrückliche, überzeugende Horrorszenarien im Umfeld für diesen Fall als Geschichten, die von einer letztlich glücklichen Trennung erzählen würden. Darum ist mein Tipp, man droht, aber man droht vor allem jetzt und mit Blick auf die Neuwahlen im Juni in Griechenland. Denn man hofft so, den beiden gemäßigten Mitteparteien in Griechenland wieder zu Stärke zu verhelfen, dass sie wieder an die Macht kommen. Also letztlich steht hinter dieser Drohung ein politischer Akt. Man will die bisherigen Gesprächspartner in Athen nicht im Stich lassen und verhindern, dass die Linkspopulisten noch mehr Auftrieb gewinnen.
EU-Korrespondent Urs Bruder. Der Konflikt in Syrien schwappt immer mehr auf den Libanon über. Letzten Sonntag wurde ein sunnitischer Geistlicher im Nordlibanon von Soldaten getötet. In Beirut brachen in der Folge heftige Straßenkämpfe aus. Am Dienstag entführten Rebellen 11 libanesische Schiiten, die in Syrien auf einer Pilgerfahrt waren. Im Libanon, mit seiner Bürgerkriegsvergangenheit, löst das Angst aus. Nahostkorrespondentin Irene Meyer.
Ohne es zu wollen, kommt die Erinnerung. Ein Angriff auf einen Bus mit Palästinensern in Beirut löste an einem Apriltag 1975 den mörderischen libanesischen Bürgerkrieg aus, der erst nach 16 Jahren endete und ein komplett zerstörtes Land hinterließ. Im kollektiven Bewusstsein der Libanesen ist dieser Moment eingebrannt. Das Wissen, dass der kleinste Funke genügt für das verheerendste Feuer. Der Tod des sunnitischen Geistlichen Abdel-Wahed im Nordlibanon diese Woche zum Beispiel oder die Straßenkämpfe zwischen pro- und antisyrischen Sunniten in Beirut oder die Entführung von libanesischen Schiiten durch syrische Rebellen. Alles zusammen in wenigen Tagen scheint wie eine Eskalation nach Drehbuch. Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten und zwischen Anhängern und Gegnern des syrischen Assad-Regimes wird massiv geschürt von Kräften im Land und außerhalb. Die einfache Formel, der syrische Konflikt schwappe auf den Libanon über, ist nur zur Hälfte wahr. Der Boden für diese Eskalation wurde auch im Libanon selber bereitet. Die Entwicklung in Syrien trägt das ihre dazu bei. Im Norden Libanons wächst der sunnitische Extremismus seit Jahren, gefördert auch vom politischen Umfeld des ehemaligen Premiers Saad Hariri und seiner regionalen und internationalen Alliierten. Zur schiitischen Hisbollah im Südlibanon und in Südbeirut sollte ein Gegengewicht aufgebaut werden. Unterdessen sind dort nachweislich radikale Salafisten zu finden und Al-Qaida-Leute. Diese und auch ein großer Teil der sunnitischen Bevölkerung solidarisieren sich mit den syrischen Rebellen, die ebenfalls mehrheitlich sunnitisch sind. Tripoli und das nördliche Grenzgebiet sind zu einem wichtigen Transferraum für die syrischen bewaffneten Aufständischen geworden. Und der Norden Libanons entgleitet der Kontrolle des schwachen Zentralstaates und seiner Armee. Mehr noch, die radikalen Salafisten, also die sunnitischen Extremisten, tauchen nun ungeniert auch in der Hauptstadt Beirut auf und, so schreibt die Zeitung Daily Star beunruhigt, mit jeder Menge Waffen. Ihre politische Führung habe diese Milizen nicht mehr unter Kontrolle. Auf der anderen Seite ist die schiitische Hisbollah, die nach wie vor dem Assad-Regime in Treue verbunden ist. Ihr Chef Hassan Nasrallah lässt sich vom brutalen Vorgehen Assads gegen die eigene Bevölkerung nicht beirren. Der Sturz des Verbündeten in Damaskus würde die Schiitenmiliz im Libanon in existenzielle Schwierigkeiten bringen. Syrien ist Waffenlieferant und Syrien ist die Brücke zum Iran, der die Hisbollah schützt und nährt. Die schiitische Hisbollah und ihre libanesischen Verbündeten bilden seit dem Sturz des Sunniten Saad Hariri die Regierung in Beirut. Auch dies ist ein zentrales Element der sunnitisch-schiitischen Feindschaft im Zedernstaat. Diese Regierung versucht, den Libanon herauszuhalten aus dem syrischen Drama. Sie macht offiziell eine neutrale Politik und tritt in internationalen Gremien in den Ausstand, wenn es um Syrien geht. Die meisten Libanesen sind froh drum, doch allen ist bewusst, dass dies nur ein Schutz auf Zeit ist. Zu eng sind die beiden Nachbarstaaten miteinander verwoben, zu abhängig sind sie voneinander. Und zu stark ist das Interesse radikaler Kräfte im Libanon, im syrischen Konflikt mitzumischen, entweder den syrischen Präsidenten Assad zu halten oder ihn zu stürzen.
Irene Meyer. Er ist schwarz, mit weißen Punkten, 2 bis 3 Zentimeter lang und tödlich. Ist ein Baum vom asiatischen Laubholzbockkäfer befallen, gibt es nur eins, fällen und das Holz verbrennen. Im letzten Herbst wurde der gefährliche Asiate zum ersten Mal in der Schweiz entdeckt. Jetzt hat der Bund dem Käfer den Kampf erklärt. Silvio Liechti war im Kanton Thurgau mit speziell ausgebildeten Käferspürhunden unterwegs.
So, ist fein. Weiter, Käfer? Andor.
Jagdhund Andor und Ute Heuer-Tomicek bei der Arbeit.
Die beiden sind extra aus Wien angereist, um den asiatischen Laubholzbockkäfer aufzuspüren. Seit 3 Jahren bildet Ute Heuer Tomicek in Österreich Hunde aus, die auf den Schädling spezialisiert sind. Andor streift um den Stamm eines Ahornbaums die feine Nase dicht über dem Boden. Ist der Baum befallen, würde der Hund das riechen.
Na, der Geruch fällt aus der Krone auf den Boden, eben auch durch den Regen, den wir vorher hatten, wird dann nach unten gespült. Und er nimmt ihn dann auf dem Boden wahr und jetzt kratzt er ein bisschen die Erde auf, um zu schauen, ob... Also das ist so, wie wenn wir mal irgendwas nachschauen wollen, schaut er auch nach, ob sich der Geruch nach unten vertieft, wenn einer da wäre. Jetzt ist genug, komm.
Seit der asiatische Laubholzbockkäfer im letzten Jahr zum ersten Mal in der Schweiz aufgetaucht ist, sind die Behörden alarmiert. Haben sich Käfer oder vor allem Käferlarven in einem Baum eingenistet, stirbt dieser ab. Befallene Bäume müssen gefällt und verbrannt werden. Den Käfer müsse man deshalb besonders genau im Auge behalten, sagt Ernst Fürst vom Bundesamt für Umwelt.
Der Käfer attackiert vollständig gesunde Bäume, Laubholz. Er hat das Label in der Pflanzenschutzverordnung, auch auf europäischer Ebene, dass er große Schäden anrichtet und ist seit den 90er Jahren auf der Liste in Europa als besonders gefährlicher Schadorganismus.
Bis jetzt wurde der Käfer erst an wenigen Standorten in der Schweiz gefunden. In Basel, im Kanton Freiburg und hier im Kanton Thurgau. Im letzten Herbst wurde die Straße vor dem Bildungszentrum Arenenberg oberhalb des Bodensees neu gemacht. Bauarbeitern sind dann in einer Holzkiste mit chinesischen Granitsteinen 4 tote Käfer aufgefallen. Um sicherzugehen, dass wirklich kein Tier überlebt hat, beschnuppert Jagdhund Andor die Bäume entlang der Straße. Hermann Brenner ist Leiter des Pflanzenschutzes im Kanton Thurgau. Er rechnet allerdings nicht damit, dass der Hund noch etwas findet.
Wir gehen nicht davon aus, dass da aus diesem Holz im Herbst lebende Käfer weg sind. Und die Sofortmaßnahme war ja, das Verpackungsholz unmittelbar zu verbrennen. Haben wir getan, letzten Herbst noch. Also sollte auch kein Material mehr irgendwo herumliegen, wo diese Käfer überwintern hätten können. Und deshalb sehe ich da nicht so ein Problem.
Der asiatische Laubholzbockkäfer wird vor allem von China hereingeschleppt. Das Tier reist in billigem Verpackungsholz mit. Doch eigentlich dürfte der Käfer Europa gar nicht erreichen. Denn die Holzkisten müssten vor ihrer Reise um die Welt mit Hitze oder Chemikalien behandelt werden, um dem Käfer den Garaus zu machen. Das passiere aber offensichtlich nicht immer, sagt Ernst Fürst vom Bundesamt für Umwelt.
Ich denke, in erster Linie muss es mit der Behandlung des Verpackungsholzes gelöst werden. Aber überall, wo gearbeitet wird, ist es möglich, dass eine Behandlung nicht erfolgreich ist oder schlicht und einfach die Behandlung nicht stattgefunden hat und das Holz lediglich markiert wurde. Und das bedingt, dass halt trotzdem ab und zu Kontrollen durchgeführt werden.
Der Flughafen Zürich, der Basler Rheinhafen, aber auch Chiasso, dort also, wo Waren in die Schweiz kommen, kontrolliere man deshalb vermehrt, sagt Fürst. Noch sind es Menschen, die diese Kontrollen durchführen, doch schon bald erhalten sie tierische Unterstützung. Der Bund lässt zurzeit nach österreichischem Vorbild 5 Hunde ausbilden, die den asiatischen Laubholzbockkäfer erschnüffeln können.
Das war Silvio Liechti auf Käferjagd und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.